Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Zwischenhalt heute mit Gelegenheit zum Nachdenken. Denken hat ja mit Physik zu tun und die Welt von der Physik, die hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Also in dem Fall hat sich auch das Denken verändert oder sollte sich verändern. Wir denken darüber nach in ein paar Minuten nach den Gedanken zur Ethik in der Politik. Wir besprechen nämlich jetzt ein ethisches Problem, das sich besonders in Zeiten von Abstimmungskämpfen stellt. Jetzt dann gerade aktuell bei der Waffeninitiative. Die Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die vertritt ja öffentlich die Meinung vom Bundesrat und lehnt die Initiativen ab. Das hat sie aber als Ständerätin nicht gemacht. Sie hat sich dort für die Waffeninitiative stark gemacht. Ist das jetzt ethisch vertretbar? Katrin Uelci hat mit dem Christoph Stückelberger geredet. Er ist Ethikprofessor an der Theologischen Fakultät der Universität Basel.
Christoph Stückelberger, darf eine Bundesrätin öffentlich liegen, wie das im Moment Simonetta Sommaruga macht, wenn sie die Waffeninitiativen ablehnt?
Ein Bundesrat darf nicht öffentlich lügen, ich würde aber jetzt den Fall nicht als Lüge bezeichnen. Ich glaube, dass sie in einer Amtsrolle redet und man muss unterscheiden, in welcher Rolle das jemand redet, ob als Privatperson oder als Amtsperson. Die Eigenmeinung kann abweichen von der Meinung, die sie vom Gesamtbundesrat äußert.
Tut denn aber in einem solchen Moment eine Politikerin oder ein Politiker nicht ihre Meinung verleugnen und somit eigentlich auch nicht mehr wirklich ihrem Gewissen Rechenschaft tragen?
Das kann so wahrgenommen werden, aber ich glaube nicht, dass man das so kann interpretieren. Ein Gewissen ist ja nicht nur ein Gewissen von der Privatmeinung, sondern ein Gewissen heisst, ich habe Überzeugungen, aber ich habe sie als Privatperson und ich habe sie als Amtsträger. Jeder, der in ein Amt gewählt wird, weiß, dass damit seine Individualität ein Stück eingeschränkt ist, zugunsten vom Machtzuwachs, den er überkommt, das Amt. Aber das Amt wäre jetzt missbraucht, wenn man es einfach als Predigtplattform, als sozusagen nationale Kanzel für eine private Meinung, missbraucht, so genau wie wenn ein Pfarrer auf der Kanzel einfach eine private Meinung vertritt. Das ist dort nicht gefragt. Gefragt ist seine Expertise als Pfarrer, als Theologe in der Bibelauslegung und man erwartet, dass er als Amtsträger eine saubere, klare, profunde Auslegung von der Bibel macht.
Gibt es denn aber Situationen, wo die eigene Meinung stärker zu gewichten ist als jetzt zum Beispiel das Kollegialitätsprinzip?
Das gibt's natürlich, zum Beispiel, wenn jetzt wirklich ein Kollegium etwas beschließt, wo fundamental der Menschenwürde würde widersprechen oder eine Verletzung wirklich von fundamentalen Grundsätzen ist. Ich distanziere mich mal in einem ausgewählten Punkt, aber das muss sehr selten sein und sehr selektiv. Dann hat es auch ein grosses Gewicht, dann wird es ernst genommen. Jetzt ist wirklich, läutet die Alarmglocke, jetzt sagt die Person, das ist jetzt so ein fundamentaler Punkt, da kann ich nicht mehr einfach das Kollegium schützen.
Wenn wäre das, Christoph Stückelberger, Ihrer Meinung nach der Fall?
Wenn jetzt der Bundesrat würde beschliessen, Rassismus ist erlaubt, oder? Und wir schaffen das Antirassismusgesetz ab, dann wäre jetzt das für mich ethisch gesehen ein Punkt, wo wir sagen, nein, da sind wir jetzt wirklich an einem Limit, das kann ich als Bundesratsmitglied nicht mittragen, denn Rassismus ist Sünde, jetzt aus ethischer Sicht, und da müsste ich mich jetzt distanzieren. Also ich glaube, man muss einfach die Hierarchie sehen von der Bedeutung von einem Thema. Ja, aber das muss ein seltener Fall sein, die Distanzierung.
Was passiert denn, wenn sich ein Politiker oder eine Politikerin die ganze Zeit gegen das Kollegialitätsprinzip wehrt oder stellt?
Dann ist die Person am falschen Platz. Das haben wir gesehen beim Bundesrat Blocher. Wenn das ständig passiert, dann wird irgendwann mal abgestraft, das heisst abgewählt. Das ist die Folge davon, weil das weckt Misstrauen, das untergrabt das Vertrauen in ein Gremium. Dann ist das ein Kuckuck sein, wo in einem Gremium einfach irgendwie nur eine Plattform sucht für die eigene Profilierung oder für die eigene Meinung, aber das Gremium ist ja nicht da, um jemandem eine Plattform zu bieten, sondern ist da, um gemeinsam lösungsorientiert handeln können.
Jetzt Glaubwürdigkeit, das ist ja ein zentrales Thema auch in der Politik. Verliert man denn nicht auch Glaubwürdigkeit, wenn man jetzt eigentlich immer sich quasi im Kollegialitätsprinzip unterordnet? Tut man nicht eigentlich eher denn Glaubwürdigkeit schaffen, wenn man sagt, nein, hinter dem kann ich nicht stehen?
Nein, ich glaube nicht, wenn das oft passiert, dass das Glaubwürdigkeit stärkt. Im Gegenteil, was wir wieder brauchen, ist das Vertrauen in die Institutionen, das Vertrauen in Politik, das Vertrauen in Unternehmen, leider auch das Vertrauen in Medien, ist nicht dort, wo es sollte sein. Und wenn man das in einen größeren Zusammenhang hineinstellt, dann hat das meines Erachtens mit Folgendem zu tun. Bis vor etwa 20 Jahren ist ein Amtsträger praktisch aufgegangen in der Rolle. Man ist Amtsträger gsi und dann ist die Privatperson zurückgestellt gsi und man ist der Amtsträger gsi 24 Stunden am Tag und 7 Tage pro Woche rund um die Uhr. Das ist natürlich nicht gut, weil dann ist die Privatperson, das Individuum tritt völlig zurück. Das Gegenextrem ist aber heute ein bisschen Tendenz, nämlich zu sagen, ja, also ich bin als Privatperson gefragt und auch die Medienwelt, das Internet, die Personalisierung von jedem Lebensbereich heisst, du bist eigentlich gefragt als Individuum und nicht als Amtsperson. Und das führt zur Versuchung, dass man dann ständig die individuelle Profilierung und Meinung in den Vordergrund stellt. Ich glaube, was wir heute brauchen, ist ein neues Gleichgewicht von diesen zwei Prinzipien. Also nicht eine Amtsrolle, wo das Individuum völlig aufgeht, aber auch nicht etwas, wo das Individuum ständig im Vordergrund steht.
Das ist der Christoph Stückelberger, Professor für Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Basel.
I'm going to lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm going to lay down my burden down by the riverside. To study it won't no more, no more. When the rain goes steady, won't no more. Well, steady one no more. Steady one no more. Steady one no more. I'm going to lay down my burden.
Well,
down by the riverside.
Down
by the riverside.
Down by the riverside.
I'm going to lay down my burden.
Down by the riverside.
To study it one no more, no more.
Well, it ain't going steady one more.
Well, it ain't going steady one more.
Well, it ain't going
steady one no more.
Steady one no more.
Steady one no more.
Well, it ain't going steady one more.
Well, it ain't going steady one no more.
I'm gonna lay down my sword and shield.
Down by the riverside,
down
by the riverside,
down
by the riverside.
I'm gonna lay down
my sword and shield.
Well,
down by the riverside,
we're steady,
war no more, no more.
Well, I ain't gonna think about war no more. I ain't gonna think about my troubles and more. I'm gonna think about my fiddle and bow. I'm gonna play by the river shore. Steady my troubles and war, I'm gonna steady shout for joy, and I ain't gonna
steady one no more.
I'm gonna try on my long white robe
down by the riverside,
down
by the riverside,
down
by the riverside.
Gonna try on my long white robe
down by the riverside
to steady one no more, no more.
Well, I'm gonna lay down my sword and shield, no more fighting on the battlefield. Stick my sword in the golden sand, down by the river I will stand. Then I'll shine up my sword and armor, no more fighting in this land.
Ain't gonna steady one no more, no more.
Ain't gonna steady one no more.
Ain't gonna steady one no more.
Ain't gonna steady one no more.
Das ist der Seins mit dem Zwischenhalt. Da Musik geniessen, das geht ja praktisch ohne Denken. Das ist eine Gefühlssache. Wenn man jetzt aber an Physik denkt, dann denkt man sofort, das ist schwierig. Und Erinnerungen an Physikunterricht, ja, die sind ja nicht immer die besten. Gilt natürlich nicht für alle. Aber wenn man Physik sagt, dann denken wir alle ganz selbstverständlich in den Kategorien, die ursprünglich aus der Physik kommen. Unsere Physik allerdings, unterdessen ein bisschen veraltet ist, weil die heutige Physik sieht die Welt ganz anders. Und die neue Sicht von der Wirklichkeit, die führt auch zu einem neuen Denken. Da ist der Beitrag von Lorenz Marti.
Die Physik ist ursprünglich ein Zweig von Philosophie, hat sich aber dann selbstständig gemacht und ist eine eigene Wissenschaft geworden. Aber sie hat auch weiterhin die Philosophie beeinflusst und vor allem unser Denken. die Art, wie wir denken, ist ganz stark durch die klassische Physik vom 17. Jahrhundert geprägt. Sie zeigt diese Welt, wo wie eine grosse Maschine nach festen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und auch wer von Physik gar nichts versteht, denkt ganz automatisch in den Kategorien von diesem mechanischen Modell, meint Philosophin Nathalie Knapp.
Das hat unser Denken so stark geprägt, dass wir dieses Maschinenmodell der Welt auf alle Lebensbereiche übertragen haben. Zum Beispiel sprechen wir jetzt sogar in unseren Beziehungen davon, ob die funktionieren oder nicht. Die Leute fragen sich gegenseitig, funktioniert denn deine Beziehung? Und wir wissen gar nicht, dass wir damit dieses Maschinenmodell auf unsere Beziehungen übertragen. Und wenn es dann ein Problem gibt in der Beziehung, suchen wir uns einen Ratgeber, der uns dann sagt, auf welchen Knopf wir denn drücken sollen, damit dieses Problem behoben wird. Und wenn das Problem dann trotzdem nicht behoben wird, dann wundern wir uns und denken, wir hätten den falschen Knopf gedrückt, versuchen es mit einem anderen Knopf. Und wir merken gar nicht, dass wir hier ein mechanisches Modell auf einen organischen Zusammenhang übertragen haben, der offensichtlich dann nicht so reagiert, wie wir uns wünschen. Aber wir wünschen uns eben, wie bei der Maschine, dass wir auf einen Knopf drücken und am Ende kommt ein Produkt raus. Und dieses Produkt heißt Beziehung und hat eine ganz bestimmte Form und die stellen wir uns so und so vor. Aber wenn wir diesen Mechanismus auf Lebensbereiche übertragen, wo der vielleicht gar nichts zu suchen hat, dann kommen wir ständig vor Probleme, die wir nicht zu lösen wissen, weil wir keine andere Lösung parat haben, als mechanisch zu denken.
Das mechanische Denken hat in den vergangenen 300 Jahren massgebend zum Aufschwung von Wissenschaft und von Technik beigetragen. Es bewährt sich häufig auch im Alltag. Und weil es sich so gut bewährt, hat man es dann schliesslich für alles und jedes gebraucht. Auch für den Mensch. Der Mensch ist immer mehr zu einer Maschine geworden.
Gehen Sie mal zu einem Orthopäden. Die meisten Orthopäden behandeln sie so, als ob ihr Knie ein einzelner Mechanismus innerhalb eines Maschinengetriebes wäre, den es zu reparieren gilt und dann funktioniert die Maschine wieder. Die wenigsten Orthopäden betrachten sie als Gesamtorganismus, bei dem es vielleicht auch sein kann, dass an einer ganz anderen Stelle irgendetwas ins Ungleichgewicht geraten ist, sondern sie betrachten wirklich die einzelnen Teile der Maschine und versuchen, die zu reparieren und am Ende soll es wieder funktionieren. Wir alle wissen, dass das oft nicht der Fall ist.
Nicht nur der Mensch, sondern auch unsere Umwelt nehmen stark durch die Brille vor klassischer Mechanik wahr. Die Erde wird zu einem Objekt, das wie ein Uhrwerk nach festen Gesetzen funktioniert. Und wer die Gesetze kennt, hat die Erde sozusagen im Griff.
Wir behandeln die Erde als einen solchen Maschinenorganismus und wir sehen, dass wir damit immer mehr Probleme schaffen, überlegen uns aber nicht, ob es vielleicht unsere Art zu denken ist, die da fehl am Platz ist, sondern glauben, dass wir jetzt einfach noch detaillierter diese Maschine verstehen müssen, um noch besser Knöpfe drücken zu können. Das heißt, wir sind dann einfach mit Problemen konfrontiert, die wir nicht mehr zu lösen wissen, weil das Modell offensichtlich mit den Phänomenen, die uns begegnen, nicht übereinzustimmen scheint.
Und das klassische Modell ist in Physik auch schon längstens durch ein neues abgelöst worden. Seit gut 100 Jahren weiss man, dass die Welt im Innersten überhaupt nicht einer Maschine gleicht. Die Atome und die Elementarteile sind keine feste, isolierte Objekte, sondern flüchtige Erscheinungen in einem dynamischen Geflecht von Beziehungen. Beziehung ist ja auch ein wichtiger Begriff, den die Physiker heute brauchen, für die Wirklichkeit der Welt zu beschreiben. Und wenn man die Welt so anschaut, dann sieht manches anders aus und man fängt auch anders andenken.
Ob wir beide jetzt beispielsweise hier sitzen und uns als einzelne Subjekte verstehen, die getrennt sind und irgendwie sich zu verständigen versuchen, oder ob wir uns als energetische Schwingungsphänomene begreifen, die immer schon miteinander in Beziehung sind, das macht eine ganz andere Atmosphäre. Je nachdem, wie wir beide uns verstehen, kommunizieren wir auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist der Punkt, dass unser Denken ständig unsere Realität beeinflusst. Und es beeinflusst auch, wie sich diese Realität entwickelt. Ob wir jetzt ein Gespräch haben, was wir als angenehm empfinden, oder ob wir uns gegenüber sitzen und uns irgendwelche Thesen gegen den Kopf schleudern. Das hängt auch davon ab, wie wir uns als Menschen verstehen.
Dass wir heute noch weitgehend in den starren Kategorien vor alter mechanischer Physik denken, hat einen einfachen Grund. Sie ist praktisch und vor allem auch leicht zu verstehen. Die neue Physik dagegen ist kompliziert. Sie entwirft ein vielschichtiges, manchmal unscharfes und widersprüchliches Bild von Wirklichkeit. Und sie stellt Fragen, was keine Antworten gibt darauf. Für die Philosophin Nathalie Knapp ist das allerdings nicht ganz neu.
Als Philosophin bin ich wirklich gewohnt, mit Unschärfen zurechtzukommen. weil jede große philosophische Frage eine Frage ist, die letztlich nicht beantwortbar ist. Das heißt, wenn man sich diese Fragen stellt, kommt man immer zu noch größeren Fragen und noch größeren Fragen und noch größeren Fragen. Und man kann lernen, die Stabilität, die man hat, in der Tiefe zu sehen und nicht in der Festigkeit. Das heißt, ich fühle mich umso stabiler, desto mehr ich ein Gespür für die Tiefe des menschlichen Daseins und die Tiefe der Welt, in der ich lebe, habe. Je mehr ich dieses Gespür habe, desto sicherer fühle ich mich. Das ist wirklich auch eine Frage des Denkkonzeptes. Bin so lange gewohnt, mit diesen unsicheren Phänomenen, mit diesen unsicheren, unbeantwortbaren Fragen umzugehen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es die unbeantwortbaren Fragen sind, die mich über die Begrenzung, die mein Verstand mir gibt, hinaustragen. Und dann in diesem Moment, wo mich diese unbeantwortbaren Fragen über meinen Verstand hinaustragen, öffne ich alle anderen Wahrnehmungsfähigkeiten und Wahrnehmungskanäle, die mir zur Verfügung stehen. Und plötzlich begreife ich, dass ich ein sehr viel umfassenderes Wesen bin als das Wesen, zu dem ich mich selbst reduziere, wenn ich nur meinen Verstand gebrauche.
Ob Philosophie oder Physik, wer ein Thema durchdenkt und wirklich bis auf den Grund geht, findet vielleicht mehr Fragen als Antworten. Eine unsichere Sache. Aber gerade diese Unsicherheit kann der Ausgangspunkt sein, zum einem neuen Denken.
Nur wenn wir uns erlauben, etwas nicht zu verstehen, können wir wirklich nachspüren, was wir gerade wahrnehmen, wie wir die Dinge gerade sehen. Wir können uns wirklich Fragen stellen und nicht immer schon Antworten parat haben. Wenn wir also wirklich auf der Suche sind nach neuen Ideen, nach einer anderen Art, die Welt zu sehen, dann müssen wir uns mit diesem Nichtverstehen, mit diesen Zwischenräumen, in denen wir uns überhaupt nicht auskennen in unserem Leben, anfreunden. Und das ist so ein bestimmtes Schwindelgefühl, was sich da oft einstellt. Und wenn wir dieses Schwindelgefühl wie auf dem Jahrmarkt lieben lernen, dann sind wir auf dem besten Weg.
Die Philosophin Nathalie Knapp kennt den Schwindel. Darum hat sie auch keine Angst, sich auf die schwindelerregenden Dimensionen von Quantenphysik einzulassen und ein neues Denken auszuprobieren.
Was ich mir davon verspreche, dass wir wieder mehr ein Gefühl dafür entwickeln, was es bedeutet, in Beziehungen zu leben. Und dass es ein anderes Lebensgefühl ist, mit den Dingen in Beziehung zu sein, als ihnen objektiv gegenüberzustehen. Und dass wir lernen, organisch und nicht mehr mechanisch zu denken. Das heißt, weniger und weniger in Maschinenbildern zu denken. Und das andere ist, dass wir versuchen, unsere eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten wieder zu öffnen und unserer eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Weil ganz viel von dem, was wir brauchen für ein neues Denken, haben wir schon längst. Wir haben es nur abgewöhnt, das überhaupt wahrzunehmen. Und sehr viele Menschen sind unheimlich erleichtert, wenn sie plötzlich merken, dass das, was sie schon immer wahrgenommen haben und was sie in der Welt schon immer für wertvoll gehalten haben, plötzlich auch kollektiv wieder eine Anerkennung bekommt. Und dann fällt es ihnen sehr viel leichter, umzudenken, weil sie das, was sie brauchen, eigentlich schon können.
Umzudenken, für das haben wir einen Kopf, der ist bekanntlich rund, also können wir das Denken easy ändern. Oder eben, wie man so schön sagt, leicht wieder ändern, richtig kann ändern. Philosophin Nathalie Knapp hat uns im Beitrag von Lorenz Martin ein paar Anregungen gegeben dazu. Mehr zu dem neuen Denken erzählt sie in der Sendung Perspektiven. Das ist morgen Morgen um 8:30 auf DRS2. Thank you. Das ist der Eis um 7:08 mit dem Zwischenhalt und jetzt mit der Glocke von der reformierten Kirche von Kirchberg im Kanton Bern. Kirchberg hätte ja eigentlich eine Stadt werden sollen, ist aber ein Dorf geblieben. Kirchberg liegt westlich von Burgdorf in einer weiten und fruchtbaren Umgebung. Es ist ein päbiger Ort mit respektablen Wohnbauten und mit vielen Wehrschaften Restaurants. Schon der Pestalozzi, der da vor gut 240 Jahren auf einem Bauernhof eine Lehre gemacht hat, war von dieser Gegend begeistert gewesen. Reine Luft, Bäche von hellem, lichtem Wasser und unübersehbare Aussicht. Die nahe wilde Emme, blühende Wiesen, weite Felder mit Plantagen, deren Anbau einen Teil des Dorfes beschäftigt und ihm Unterhalt gibt. Das Ortbild wird dominiert von der Kirche auf dem Berg. Es ist eine der stattlichsten bernischen Landkirchen überhaupt. Das heutige neugotische Bauwerk ist am Anfang vom 16. Jahrhundert entstanden. Wahrscheinlich hat es schon um die Jahrtausendwende dieser gleichen Stelle ein Gotteshaus gegeben. Und speziell schön an dieser reformierten Kirche sind die prächtigen Glasmalereien mit einer Qualität, die herausragt. 56 Meter hoch ist der markante Turm mit den roten Zifferblättern, mit Erker, wo man rausschauen kann, an den geschwungenen Hauben und mit einem ungewöhnlichen Spitzhaubenaufsatz. Das Glüt besteht aus 5 Glocken. 3 davon sind 1927 gegossen worden. Die beiden anderen sind schon wesentlich älter und stammen noch aus der Zeit vor dem Turmbrand von 1595. So hat die Mittelglocke. Und auf dieser Glocke dort steht der Spruch: «Dir rüf ich, lieber frommer Christ, zu deinem Heiland Jesu Christ, dann sonst kein Heil noch Leben ist.» Das sind die Glocken von der reformierten Kirche von Kirchberg im Kanton Bern.
Thank you.
Glocke von der reformierten Kirche von Kirchberg im Kanton Bern da im Zwischenhalt auf dem Eis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.